Vielen Dank. Ihr habt schon herausfordernde Sachen, herausfordernde Thesen und Texte uns mitgegeben. Und ich hoffe und bete, dass das voll in unser Herz fällt und nicht nur dort bleibt, sondern dass es uns in Bewegung setzen möge. Also dass das in die Tat kommt und Spuren in unserem Leben hinterlässt. Und apropos Spuren, Come to Jesus Moments. Das war der Titel der Predigt von vor zwei Wochen. Heute kommt Teil 2. Weil ich habe gemerkt, das ist so ein unerschöpfliches Thema. Und ich versuche ganz kurz so eine Zusammenfassung für die, die nicht da waren. Come to Jesus Moments, das war ein Begriff, der hat mich aufhorchen lassen, und zwar, ich meine, es waren die Tagesthemen schon gegen 10:30 vor ein paar Wochen. Da sagte ein internationaler Reporter, und es tauchte dann ständig nochmal bei anderen auf, dass der US-Präsident Biden Netanyahu herausgefordert hätte, dass es Zeit wäre für einen Come-to-Jesus-Moment. Da habe ich gedacht, was war das? Das kenne ich nicht. Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört, und dann hat er nachher mit dem Begriff weiter operiert. Ich habe dann gegoogelt und meine Wissenslücke gefüllt. Und Come to Jesus Moment, vor allem in den USA, ist sowas wie ein stehender Begriff für eine Erfahrung, die dir so richtig reingeht, die dir so richtig nachher in den Knochen sitzt, vielleicht zum Negativen, etwas Traumatisches, etwas sehr Verletzendes, etwas Erschreckendes, also ein zentraler Moment, oder auch etwas Wunderbares, das dein Herz berührt hat. Habt ihr solche Momente gehabt? Ich habe sie gehabt, ich habe nur nicht gewusst, dass man da dazu Come to Jesus Moment sagen kann. Viele Come to Jesus Momente sind auch im Neuen Testament begegnet. Und das ist jetzt erstmal ein ganz weltlicher Begriff, der sogar in der Wirtschaft verwendet wird. Und wir haben dann einen Transfer gemacht und haben gesagt, hey, im Neuen Testament gibt es jede Menge Come-to-Jesus-Momente. Da sagt Jesus zu irgendeinem Fischer, komm, folge mir nach. Ja, als ob das nichts Krasses ist, oder? Total, wir können auch sagen, Changing-Moment. Und dann haben wir uns den Thomas angeguckt, den Jünger Thomas. Und der hat mir echt leid getan, weil ich finde es voll unfair, dass wir immer über den sagen, Thomas der Zweifler oder der ungläubige Thomas. Da habe ich gemerkt, das ist nicht in Ordnung, weil das war einer, der wollte es wirklich wissen. Als er von den anderen Jüngern hörte, sie hätten eine Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt, naja, er hat wahrscheinlich gedacht, das ist eine posttraumatische Störung in ihrer massivsten Angst, in ihrer eigenen Todesangst, in ihrer krassen Enttäuschung, dass sie anscheinend einem, wie soll ich sagen, aufs falsche Pferd gesetzt haben. Jesus wurde das Opfer und war tot. Und zwar qualvollst, demütigendst. Also unfassbar. Ich will mir nicht vorstellen, wie es denen ging. Und dann war der Thomas einer, und der hat meine Sympathie. Der hat gesagt, ihr könnt mir viel erzählen, wenn ich das nicht selber erlebe und meine Finger in die Wund male oder in die Seite meine Hand lege, dann glaube ich es nicht. Ist das verwunderlich? Ich glaube vor allem für euch Männer, die ihr nicht so gefühlsbetont gerne seid oder zumindest so tut, als wärt ihr es nicht. Das ist doch das, was wir wollen. Und mir geht es ehrlich gesagt auch so. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Illusionen. Und der Thomas machte dadurch eine ganz tiefe Erfahrung. Das war sein Come-to-Jesus-Moment. Ich glaube, der konnte das nicht in Worte fassen. Das war ganz tief, ganz persönlich. unreflektiert. Es ist ihm widerfahren und plötzlich wurde aus der Erfahrung eine Erkenntnis. Jesus kommt und das ist wirklich übernatürlich und kommt in unsere Wirklichkeit. Und was sagt er? Friede sei mit dir. Das ist mir erst klar geworden. Diese Begegnung mit Jesus war gleichzeitig eine Begegnung mit der Botschaft, Friede sei mit dir. Und ich habe gemerkt, das brauche ich. Friede sei mit mir. Was war die Reaktion von Thomas? Der hat nicht mal mehr es ist nicht berichtet, dass er ihn angefasst hat und es mal gecheckt hat, sondern er ist auf die Knie gefallen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und ich habe gecheckt, auf diese Begegnung, auf diese Erfahrung kam eine tiefe Erkenntnis. Und deshalb möchte ich euch diese zwei Begriffe als Zusammenfassung von letztes Mal wirklich mitgeben. Nehmt das Wort meine Erfahrung und hoffentlich hast du die schon. Hoffentlich hast du schon diese Erfahrungen gemacht. Und es ist ganz egal, wie deine aussieht, ob die vom anderen anders ist. Wir brauchen diese Erfahrung mit Jesus. Und dann kommt die Erkenntnis. Und wisst ihr, ist gar nicht schlimm, wenn wir nicht alles checken. Ist auch nicht schlimm, wenn wir was nicht erklären können. Weil der Glaube ist nicht kleiner oder drunter, sondern er ist drüber. Und Paulus sagt, unser Erkenntnis ist Stückwerk. Also, was soll's? Aber wir brauchen Erfahrung und wir brauchen Erkenntnis. Und wisst ihr, die Reihenfolge ist wichtig. Wir haben alle viele Lehrsätze, Dogmen, irgendwelche Wahrheiten, die wir von anderen haben. Aber wir brauchen unsere eigene Erfahrung. Ihr braucht diese Wahrheit in eurem Herzen. Das könnt ihr nicht leihen. Und deshalb gefällt mir der Thomas so. Und wisst ihr, der war auch nicht leichtgläubig. Das finde ich auch gut. Weil wir hören im Neuen Testament auch, prüfet. Gebt den Verstand nicht an der Garderobe ab. Prüfet. Und zum Beispiel mein Opa war auch so ein Realist. Der hat gesagt, es ist noch keiner zurückgekommen. Habt ihr das schon gehört? Es ist noch keiner zurückgekommen. Und das hört sich sehr überzeugend an. Stimmt halt nicht. Aber der Thomas, der war genauso drauf. Und ich mag ihn. Und deshalb möchte ich zusammenfassen, das, was ich brauche und will und ihr. Wir brauchen Erfahrungen statt Theorien. Wir brauchen Realität statt Religion. Und wir brauchen eine Wirklichkeit. Wirklich statt irgendwelche Illusionen. Und da macht es mir voll Mut, was die Jünger erlebt haben, dass aus Traumatisierten, aus völlig Verängstigten Menschen wurden, die aufgestanden sind, die ihr Leben nachher hingegeben haben. Außer Johannes wurden alle später getötet. Sie haben einen Preis gezahlt. Und das machst du nicht für irgendwelche Illusionen. Da muss eine Erfahrung dahinter sein und eine Realität, die dir Kraft gibt. Und Paulus hat gesagt, das Evangelium, das sind keine Worte, sondern das ist ein Evangelium der Kraft und ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Das finde ich stark. Und jetzt möchte ich euch für heute fragen, für den Teil 2 mit Come to Jesus Moments, verbunden natürlich, dass ihr einen Come-to-Jesus-Moment habt. Mindestens einen und nächste Woche jeden Tag einen und so weiter. Seid ihr bereit für eine kleine Zeitreise mit mir? Es gibt ein elementares Erlebnis von uns allen. Das war unser erster Atemzug, als wir geboren wurden. Das ist jetzt überhaupt kein geistliches Ding, sondern gar nichts, sondern einfach eine. Es ist passiert, ein elementares Ereignis, unsere Geburt. Und das, was dann zwischen der Geburt und unserem letzten Atemzug ist, das nennen wir dann das Leben. So, jetzt geht's los. 3 provokante Fragen für die Zeitreise. Gibt es ein Leben nach deiner Geburt? Weiter. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Und gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist euch klar, da brauchen wir jetzt natürlich Tage dafür, aber wir probieren es mal. Machen wir mal das Erste. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Vorher haben wir gesagt, wir brauchen Erfahrungen. Und wenn wir keine Erfahrungen gemacht haben, haben wir keine Ahnung. Wir machen uns irgendwelche Vorstellungen und die könnten zum Beispiel so aussehen. Ich lese euch mal kurz was vor. Das sind, also behaltet immer im Kopf, gibt es ein Leben nach der Geburt? Wir alle waren irgendwann in der Gebärmutter unserer Mutter, so auch dieses Zwillingspaar, und die unterhalten sich. Sagt das der eine, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, ich denke schon, dass es das gibt. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf dieses Leben nach der Geburt vorbereiten. Vielleicht damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet. Ach was? Ich glaube nicht, dass es das wirklich gibt. Wie sollte das überhaupt aussehen, so ein Leben nach der Geburt? Naja, ich weiß auch nicht so genau, aber es wird sicher heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen, werden mit dem Mund essen. So ein Unsinn, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Und überhaupt, wozu gibt es denn diese Nabelschnur? Doch, das geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Woher willst du das wissen? Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Danach ist alles finster und vorbei. Ach, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter! Du glaubst an eine Mutter? Ja, wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Ach, so ein Käse. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Es hat mich berührt und ich dachte, ja, was wissen wir schon? Sind wir nicht manchmal wie diese Ungeborenen und haben unsere Vorstellungen und begrenzen uns dadurch? Und deshalb möchte ich euch aufrütteln und ja, seid gespannt auf das, was ihr noch nicht erfahren habt. Seid erwartungsvoll, dass sich das euch offenbart. Seid erwartungsvoll, dass Jesus, der Auferstandene, sich euch zeigt. Wir brauchen Erfahrung, damit wir wirklich Erkenntnis haben. So viel mal zu der bisschen lustigen Frage für uns. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Was ist unsere Antwort? Es scheint so, dass es das gibt. Jetzt geht's weiter. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Wahrscheinlich sagt ihr, ja, was für eine saudumme Frage. Natürlich sind wir lebendig. Aber woher kommen denn dann diese Begriffe wie Lebenshunger, Lebensdurst, Lebensangst und so weiter? Was macht das Leben aus, dass wir sagen, das ist ein Leben? Und wenn ich dann sterbe, möchte ich das über mein Leben sagen können. Ist ja früher, als das Weltbild noch anders war, da hatten die Leute die Vorstellung, ja, im Himmel wird alles anders, im Himmel wird alles besser. Und das, was jetzt ist, ist ein Vorspiel, aber das wurde auch missbraucht, nicht als positive Hoffnung, sondern als falsche Vertröstung, weil Jesus sagte, mein Reich ist jetzt schon hier. Und es wurde auch missbraucht als Machtinstrument, wenn du hier dein Bestes gibst und immer brav bist, dann kommst du in den Himmel. Und das wissen wir, das ist nicht das Evangelium. Aber was ist dann das Leben hier? Was ist es? Neulich bin ich abends, spätabends versumpft. Da hatte ich ein Treffen mit einer Gruppe von Studenten, mit denen, also nicht mehr Studenten, ich sage immer noch, ich denke, ich wäre einer, aber stimmt ja nicht, mit denen ich studiert habe und einigen Professoren, Theologen und Philosophen. Und wir haben uns erinnert an die Zeit, wo wir Studenten waren, also so Mitte 20, und haben uns immer wieder getroffen. Und wir hatten eine Phase gehabt, da haben wir uns ganz ausgiebig mit Judentum auch beschäftigt und waren lang in Israel. Und es war interessant, stell dir vor, 40 Jahre später. Man kann nicht fassen, dass man so alt geworden ist. Vor allem wundert man sich, dass die Jahrzehnte so schnell rumgingen. Kurzum, wir haben Rückblick gehalten. Was hat unser Leben ausgemacht? Also, haben wir sowas, können wir sagen, wir haben richtig gelebt. Da war Leben drin in dem, was wir gemacht haben. Und eine sagte, die war gar nicht christlich damals und hat gar nicht christlich erzogen. Und in der Zeit haben wir uns viel mit Bibeltexten da beschäftigt. Und sie sagte im Nachhinein, diese Reise hat mein Leben verändert. Also sie sagte mit, das war ein Come-to-Jesus-Moment für mich. Das fand ich krass. Fand ich krass. Und wisst ihr, der Philosophieprofessor, habe ich euch schon erzählt, der hat richtig zu Jesus gefunden. Der hatte krasse Come-to-Jesus-Momente und war weiterhin Philosoph und hat doziert und alles. Und als er gestorben ist, haben wir uns verabschiedet und da ging es um Erkenntnis. Wie der Paulus sagte, dann werden wir erkennen. Und ich habe zu ihm gesagt, Herr, so und so. Demnächst ist es soweit. Demnächst. Dann kommt die volle Erkenntnis. Und auf der Todesanzeige stand nicht Professor, Doktor, Doktor, sondern Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Krasser Come to Jesus Moment und das ist dieses Changing Moment. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die Antwort wäre, es hat irgendwie mit Jesus zu tun. Ich sage es mal so ganz lässig. Und wir haben uns dann noch, deshalb bin ich ja versumpft bis spät nach Mitternacht, war die Frage im Raum, ja, was ist der Sinn des Lebens? Wenn ich jetzt ein Interview mache, zack, 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 zack. Komplexe Antwort, oder? Komplexe Antwort. Und wisst ihr, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann ist es über den Tod hinaus Auferstehung. Gott macht alles neu. Es gibt mehr, als wir sehen. dann ist das Leben, diese paar Jahrzehnte, alles, was wir haben. Entweder hast du Glück oder nicht Glück, hast du womöglich ein schlechtes Karma, mal von einer anderen Religion ausgedacht. Kann es das sein? Der Paulus und die ganzen Jünger haben uns was anderes mitgegeben. Paulus sagte, und das ist das, er will auch keine Illusion, ist Christus nicht auferstanden, sind wir die Allerärmsten, die Elendesten, also quasi die, die irgendeiner Illusion da aufgesessen sind. Und dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und spürt ihr, das ist auch unser Zeitgeist, wo keine Hoffnung ist. Da musst du alles aus dem Leben rausholen. Da musst du zwangsläufig vielleicht auch egoistisch sein, denn morgen bist du vielleicht tot. Also du hast nur das. Und das macht etwas mit einer Gesellschaft. Mehr will ich jetzt da gar nicht sagen. Und wir sind dabei, unsere menschlichen Paradiese zu schaffen. Und da gibt es ganz verrückte Vorstellungen, gell? So ähnlich wie, reiß dich jetzt noch ein bisschen zusammen, falls es dann doch ein Paradies oder Himmel gibt, dass du nachher nicht schlecht dastehst. Oh, übrigens, da fällt mir ein Witz ein. Ist nicht biblisch. Kommt der Pastor und der Busfahrer, kommen nach ihrem Tod an der Himmelspforte an. Nicht biblisch, gell? Dass er nachher ja nicht sagt. Kommen an der Himmelspforte an, Petrus macht auf. Und dann weist er jedem so seinen Platz zu. Und der Pastor, weil er ja Pastor ist, war klar, er kriegt da oben die Villa. Das repräsentative Haus. Er denkt, im Himmel geht es gerade so weiter wie hier. Wir übertragen mal unsere Vorstellungen, unsere Systeme. Also, ich kriege die Villa und dann geht Petrus mit ihm und dem armen kleinen Busfahrer, der ganz unsicher ist, und gibt dem Busfahrer die Villa. Und nimmt dann den Pastor und der kriegt so eine kleine Hütte da unten am Bach. Natürlich protestiert er übel und sagt, ich habe gedacht, ich komme jetzt ins Paradies. Und da herrscht Gerechtigkeit. Das habe ich mir verdient. Und dann sagt der Petrus, na, als du gepredigt hast, haben alle geschlafen und wenn er gefahren ist, haben alle gebetet. Also so viel mal zur ausgleichenden Gerechtigkeit, auf die wir dann hoffen, wenn wir dann im Paradies sind. Gell? Ich hab mir auch einen abgelacht, aber da kommt was raus, so ähnlich denken wir. Gell? Ich habe auch mal einen Kollege, der hat mich immer wegen meines Glaubens hochgenommen, vor versammelter Mannschaft, und dann hat er irgendwann meine Hilfe gebraucht und hat mich drum gebeten. Und ich habe gemerkt, und da war schon ein bisschen mehr Jesus als Petra in mir, ich habe ihm gern und gleich geholfen. Gern und gleich. Und dann war er ganz bewegt und sagt dann zu mir, boah, Petra, vielen Dank, dafür komme ich bestimmt in den Himmel. Dann, wie aus der Pistole geschossen, habe ich gesagt, ich schon, aber sehen wir uns dort. Also, kurzum, da gäbe es noch viel dazu zu sagen. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Es hat irgendwie mit Jesus zu tun. Mit diesem Come-to-Jesus-Moment, wo wir das erfahren, unser Horizont ist weiter. Wie es ein Leben nach der Geburt gibt, geht unser Horizont ganz weit. Und die Begegnung im Auferstandenen, die ist das, was unser Leben letztlich berührt. Und glaubt nur nicht, dass das nur in den Kirchen oder sonst wo passiert. Es passiert überall. Jesus hat da kein Limit. Also Paulus hat ja nicht nur gesagt, wir wären die Elendesten und lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, sondern er hat auch gesagt, Christus ist mein Leben. und Sterben ist mein Gewinn. Und ihr Lieben, das hat mit diesem Paradies, mit dieser Vorstellung von Ewigkeit zu tun. Und wahrscheinlich ist dort ganz anders, wie wir jetzt gerade denken. Ich habe immer früher gedacht, wenn ich dann mal in der Ewigkeit bin, weil ich so viel hier im Leben nicht verstehe, werde ich vor Gott stehen und ihm alle Fragen stellen. Und heute schäme ich mich für solche Gedanken, weil ich gemerkt habe, hey Petra, ein bisschen mehr Demut ist angesagt. Was weißt du schon? Was weißt du schon? Und ich glaube, dass ich da so staunen werde, dass ich gar nichts mehr frage. So, jetzt kommen wir ins Finale. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und da zoomen wir nochmal auf Golgatha. Jetzt ist es weniger lustig. Wir zoomen auf Golgatha. Und manchmal stelle ich mir vor, wir hätten kein Kreuz vorne. Wir hätten zum Beispiel einen Galgen, wo jedem von uns klar wird, da wird einer erhängt. Oder wir hätten eine Guillotine, stellt euch mal vor. Wir hätten so einen richtigen Hinrichtungsort, wo wir wissen, das ist so der letzte Come-to-Jesus-Moment. Da ist nichts Religiöses mehr. Aber das Kreuz war der furchtbarste Hinrichtungsort. Und Jesus hing am Kreuz. Neben ihm zwei Mörder. Über die wissen wir nicht viel. Aber das Spannende ist, wie sie sich verhalten. Und über den einen, da sind wir uns ja auch immer ganz schnell klar, der provoziert Jesus noch unter das schlimmste Qualen und steigt doch vom Kreuz und wenn du der wärst, wo alle geglaubt haben. Ja, aber ehrlich, ich habe großes Verständnis für den. Das ist das Ende, das ist, was bleibt, wenn du keine Hoffnung hast. Zynismus, Leiden, Perspektivlosigkeit. Ich habe großes Verständnis für den. Und was den anderen bewegt hat, weiß ich nicht. Und das ist das, jeder von uns ist ganz anders. Jeder hat ganz eigene Erfahrungen. Wir wissen über den, der da so zynisch war, wir wissen nichts weiter. Also macht euch auch kein Urteil. Aber über den, der Jesus anspricht, über den wird uns noch was berichtet. Und das ist sehr spannend. Wir wissen gar nicht, ob das, was der für eine Religion hatte. Wir wissen nicht, was der für Vorstellungen hatte. Und er spricht Jesus an. Irgendwas muss er gespürt haben. Und sagt zu ihm, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Keimt da irgendwie Hoffnung auf? Keimt da irgendwie diese Sehnsucht, dieses, es kann nicht so alles gewesen sein? Ich finde es auf jeden Fall krass. Und was sagt Jesus? Ihr wisst es alle. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ganz ehrlich, Jesus hat gar keine Bekehrungstheologie da gemacht. Er hat nicht gesagt, wie der sich jetzt richtig bekehrt oder was er alles machen soll, dass er sich richtig bekehrt und in den Himmel kommt. Oder wie er vielleicht vollkommen und richtig Buße tut. Nix. Und wenn das wichtig gewesen wäre, wäre das hier noch drin. Und irgendwie habe ich da in das Lied gedacht, Scandal of Grace. Dieser Skandal der Gnade. Mehr will ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall geht da klar hervor, wie Jesus diese Perspektive hatte. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ganz klar, der ist gestorben. Vielleicht treffen wir ihn mal. Keine Ahnung. Aber dass das Reich, von dem hier gesprochen wird, zu Jesus, dein Reich, durch das ganze Neue Testament zieht sich hindurch. Es ist jetzt schon da und es wird richtig erst noch offenbar. Also jetzt schon und noch nicht. Diese Spannung. Das heißt, Ewigkeit ist jetzt schon da. In dir und in mir. Und trotzdem sind wir noch sterblich. Ich finde diese Spannung spannend. Ja, genau, spannend. Aber total tröstlich. Total tröstlich. Und was kommt da für eine Kraft heraus? Und gehen wir zum Letzten. Lasst es ruhig auf euch wirken. Wir gucken das Kreuz immer schon von Ostern her an. Aber es war furchtbar. Und dieser Schrei, es ist vollbracht, der war sicher krass. Der war krass, der insofern, dass das Auswirkungen hatte. Im Tempel zerriss der Vorhang. Das heißt, es gibt kein Allerheiligstes mehr, das abgeschottet ist. Das Heilige ist da. Es gab eine Sonnenfinsternis. Es gab ein Erdbeben. Das will uns sagen, das, was da passiert ist. Mir geht es immer so, ich will es greifen, aber ich begreife es nicht. Ich will es greifen, aber ich begreife es nicht. Aber ich kann mich da voll hineinfallen lassen. Das ist für mich ein krasser Come-to-Jesus-Moment. Zu sagen, es ist vollbracht, das gilt für mich. Dieser Skandal der Gnade, der gilt für mich. Und wisst ihr, auf manchen Packungen steht doch irgendein Hinweis, da können Spuren von Erdnüssen oder irgendwelche Sachen da drin sein, falls du allergisch bist. Und wisst ihr, auf unserem Leben, da kann draufstehen, Spuren der Ewigkeit. Überall sind Spuren der Ewigkeit drin, schon in der Schöpfung. Überall sind Spuren der Kraft Jesu drin. Und jetzt gilt es darum, dass es zu unserem wird, zu meiner Erfahrung. Und wenn du bist wie Thomas der Zweifler oder der sogenannte Ungläubige, das ist gut, wenn wir es wissen wollen. Wir warten auf diese Begegnung mit Jesus und die wird ein changing moment sein. Ich habe mich auch erinnert an eine Zeit, da war ich noch nicht so lange gläubig. Und da war hier überall noch amerikanische Soldiers. Und einige von denen, die kamen immer zu uns nach Scharnhausen. Und da war einer dabei, der hatte so einen kindlichen, tollen Glauben. Der war nicht sehr gebildet, aber der hatte was. Der hieß Angel Carranza aus Puerto Rico oder Costa. Genau. So. Und den haben wir dann heimgefahren. Und ich habe gespürt, in dem waren viele Spuren der Ewigkeit. Ich sage es gerade mal so. In dem war Jesus so lebendig. Wenn der gelacht hat, hast du gedacht, der Himmel geht auf. Und der saß also mit uns da im Auto. Dieter hatte damals so eine alte Kadett-Schrottkarre. Und es war kompletter Nebel. Komplett. Und dann sind wir gefahren. Und dann hat er langsam gemerkt, das ist also gar nicht ohne. Man sieht nichts. Und dann fragt er Dieter, do you see anything? Siehst du überhaupt was? Und dann sagt er, überhaupt nichts. Und dann ist es aus dem rausgebrochen. Oh Lord, we are coming home now. Und der hat aus der Tiefe seines Herzens, da ist so was rausgekommen. Das war so authentisch, dass ich es bis heute noch weiß. Weil ich habe gemerkt, ich habe das nicht. Ich hatte das nicht, aber der hatte es. Spuren der Ewigkeit. Und es ist so tiefe Liebe. Oh Lord. Ja, das war berührend. Ich merke jetzt gerade, das war für mich auch schon ein wesentlicher Come-to-Jesus-Moment. So. Und das möchte ich euch mitgeben. Gebt euch nicht mit Theorien, mit irgendwelchen trockenen Erkenntnissen. Entweder es gibt diese Erfahrung mit dem lebendigen, auferstandenen, dann brauchen wir sie. Und dann kommen erst die Erkenntnisse und irgendwelche Moral und Dogmen und so weiter. Das fließt da raus. Aber wir brauchen die Quelle. So, und mehr wollen wir jetzt gar nicht machen. Kommen zum Ende des Gottesdienstes. Und ich möchte einfach euch nochmal Mut machen mit einem leichteren Bild. Wer von euch kennt noch Snoopy und... Okay, heute ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. So ähnlich, gell? Aber lasst uns da reingehen. Lasst uns Jesus feiern. Lasst uns jeden Morgen zu ihm sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Weisheit. Ob das eine Geschäftsentscheidung ist, ob es was mit der Erziehung der Kinder, ob es mit deinem Inneren zu tun hat. Die Heidi hat mir die Woche ein wunderbares Zitat von der Corrie ten Boom zugeschickt. Corrie ten Boom, ihr wisst, KZ und Nazi und alles. Sie hat wirklich, war mutig. Und sie sagte, wenn du in die Welt schaust, willst du oft verzweifeln. Wenn du nach innen schaust, wirst du oft deprimiert. Aber wenn du auf Jesus schaust, findest du Ruhe. Friede sei mit dir, sagte der Auferstandene zu Jesus. Und Friede sei mit dir, sagt er zu dir und mir. Ich will lernen, jeden Tag, jeden dieser Tage vom Snoopy, das möchte ich jeden Morgen und während des Tages trainieren. Viele Come-to-Jesus-Momente wünsche ich euch und mir. Amen.